Genau, ich möchte euch auch alle ganz herzlich begrüßen und willkommen heißen heute zum Gottesdienst. Und ich habe heute oder jetzt einfach kurz die Ehre, möchte ganz kurz den Jochen und die Brigitte Geiselhardt vorstellen. Den Jochen haben wir vor 2 Jahren auf einer Karfreitagskonferenz von der Gemeinde Gottes kennengelernt. Jochen war damals unser Hauptredner und wir waren wirklich alle begeistert von Jochen und von seinem Herz, von seiner Art. Jochen ist Pastor, viele Jahre in Bühl in der Gemeinde Concordia Pastor gewesen. Und jetzt habe ich gerade vorhin erfahren, seit Anfang Oktober in Frankfurt. Und Jochen ist auch der Leiter von Foursquare Deutschland. Foursquare Deutschland ist eine Gemeindebewegung sowie auch die Gemeindegottesbewegung, eine evangelikal-charismatische Gemeindebewegung und auch wirklich mit dem Herz, Menschen zu erreichen, Gemeinden zu gründen, wirklich Leute zu erreichen. Und Jochen ist für mich jemand, der ist so auf dieser Konferenz so, haben wir uns kennengelernt und ich habe Jochen sofort ins Herz geschlossen, weil Jochen für mich jemand ist, der kommt viel rum. Er ist Präses eines Bundes und aber was bei Jochen einfach rüberkommt, Jochen sieht den Einzelnen und das habe ich sofort gespürt. Jochen sieht den Einzelnen und sein Herz schlägt und ich denke, das gilt auch für dich, Brigitte, wir kennen uns leider noch nicht, aber ich denke, das gilt für euch beide und so habe ich dich kennengelernt. Ja, und sein Herz steht dafür, Menschen weiterzubringen, das Potenzial herauszuholen, dass Menschen anfangen, an sich zu glauben. Und er ist ein absoluter Ermutiger. Und es ist einfach schön, ich kann mich erinnern, wir waren rein zufällig auch gemeinsam auf einer größeren Konferenz, wo viele Leiter aus europaweit da sind. Und Jochen kennt viele Leute. Und wir haben uns gesehen und wir sind ins Gespräch gekommen und wir haben, glaube ich, fast eine Stunde, wir haben geredet intensiv, wir haben gebetet, er hat mir zugehört. Und das hat mich total bewegt, du siehst den Einzelnen und trotzdem bist du jemand, der wirklich was zu sagen hat. Und wir freuen uns auf dein Wort, es ist eine Ehre für mich und deswegen will ich nicht mehr lange reden, komm nach vorne, gib ihm einen kräftigen Applaus.
Jetzt muss ich erstmal sehen, ob ich unfallfrei die Maske hier runterkriege. Ohne alles andere auch noch abzu. Schön, euch zu sehen. Wie sagt man so schön? Gegen Kritik kann man sich wehren, gegen Lob nicht. Also wenn ihr die Wahrheit wissen wollt, deswegen habe ich meine Frau mitgebracht, fragt sie. Sie korrigiert jedes Bild. Nein, es ist wirklich schön. Das stimmt. Mir ist es immer wichtig gewesen, bei allem großen Denken, das man hat, das Reich Gottes da stattfindet, wo Menschen sich begegnen. Vor 5 Jahren bin ich zum Vorsitzenden von Foursquare Deutschland gewählt worden und dann habe ich gedacht, das ist eine gute Idee, ich tue mal bei den Kollegen ähnlicher Verbände mal anfragen, wie die das machen. Ich habe den Marc Brenner, den Präses der Gemeinde Gottes, besucht und ihn gefragt, was ich dann von ihm lernen kann. Dann hat er nur mich angeguckt und hä gesagt. Und das war ein Anfang einer wunderbaren Freundschaft. Seit diesem Sommer arbeiten Foursquare Deutschland und die Gemeinde Gottes im Bereich der pastoralen Ausbildung miteinander zusammen. Aber das sind sozusagen technische Details. Viel, viel wichtiger ist, dass sich zunehmend Freundschaften entwickeln, dass wir hin und her uns besuchen und miteinander Reich Gottes bauen wollen. Das begeistert mich. Und deswegen komme ich gerne hierher. Ich habe mich mit Jürgen ja fast aufgedrängt, sage ich, komm dich mal besuchen. Ich muss auch nicht predigen, kann es aber. Denn daran, an solchen Begegnungen entsteht tatsächlich das, was man immer so schön als Ökumene bezeichnet. Das kann man organisieren. Aber die Ökumene der Herzen entsteht da, wo Menschen sich begegnen und wir merken, hey, wir haben dasselbe Ziel. Und nicht mehr auf die Unterschiede schauen, sondern auf das, was uns eint. Und da gibt es so viel. Und das begeistert mich. Ja, Jürgen hat es gerade gesagt, ich bin bis Anfang Oktober noch Pastor gewesen, leitender Pastor der Gemeinde der Concordia in Bühl. Bühl-Baden, Klammer auf, Klammer zu, das ist südlich von Karlsruhe, da sind wir heute Morgen hergekommen. Sind extra ein bisschen früher hergekommen, weil es ist uns immer eine arg große Freude, wenn wir da Hanna herfahren können. Weil jetzt hört ihr, dass ich kein Badener bin. Und etwas, also Baden ist wunderbar am Fuße der Schwäbischen, da bin ich groß geworden, an den Hängen des Schwarzwaldes. Ist wunderschön. Aber eins können die einfach nicht, gescheite Brezler machen. Und wir haben schon, das Navi hat uns schon gesagt, man muss da reinfahren. Da habe ich zu meiner Frau gesagt, wir fahren jetzt gerade noch ein Stückchen weiter, wir haben ein paar Minuten und gucken, ob es einen Bäcker gibt in dem Ort. Und gerade 100 Meter weiter, ah, zwei Butterbrezler. Ich bin jetzt schon gesegnet. Ich habe ein Wort mitgebracht und vorbereitet. Und wenn ich meine Frau mit dabei habe, dann kann es, was ich übrigens gerne immer tue, das klappt nicht so ganz. Ich bin nicht mehr Pastor in Bühl seit Oktober, aber meine Frau ist immer noch im Gemeinderat dort. Sie ist also immer noch in der Leitung. Wir wohnen auch hier und bleiben auch weiterhin dort wohnen, trotz dieser Frankfurt-Aktion. Das ist sehr speziell. Wir haben gemeinsam 4 Kinder, 3 sind schon groß, verheiratet, ausgezogen, Gott sei Dank. Aber da ist schon ein 4. Wir hatten das nicht dran gedacht, Foursquare, ne, 4 Ecken. Dann kam nach 10 Jahren noch der Benedikt, der ist jetzt 15. Der hat noch geschlafen, wo wir gegangen sind. Also wir sind da noch ein bisschen lokal gebunden, sagen wir es mal so. Wir wollen auch, dass er da natürlich so seine Zuhausephase gut zu Ende bringen kann. Und insofern sind wir dort immer noch verortet. Und ich freue mich, wenn ich meine Frau mal loseisen kann. Und diesmal habe ich gesagt, da muss ich jetzt mitkommen. Du musst die Gemeinde Gottes in Albershausen kennenlernen, du musst Jürgen und seine Frau kennenlernen und dann musst du ein paar Dienste tauschen und dann geht das. Was sie auch immer toll macht, ich bereite schöne Predigten vor, mal schauen, können wir ja nachher sagen, ob sie schön ist. Aber sie hat immer ein Ohr am Herzen Gottes und eine starke prophetische Gabe. Sie hat mir vorhin was ins Ohr geflüstert und da sage ich, sag's doch selber. Sagt, nee, mach du das mal. Baue es mal ein. Aber ich würde euch das gerne weitergeben, weil es passt ein Stück zu der Predigt, aber auch zu diesen Zeiten, in denen wir sind. Sie hat einen Eindruck gehabt von diesem Wort aus dem 1. Johannesbrief, wo es heißt, die Liebe treibt die Furcht aus. Und wir möchten euch das zurufen. So wie Johannes auch Jesus zitiert im Johannesevangelium, in dieser Welt habt ihr Angst, habt ihr Furcht. Aber er sagt nicht, ich nehme euch die Angst weg, sondern er sagt, ich habe diese Welt überwunden. Was er uns anbietet, ist, auf einem anderen Level unterwegs zu sein, in einer anderen Realität zu leben. So wie Paulus es an die Philipper ausdrückt, wir haben unser Bürgerrecht ja bereits im Himmel. Der Punkt ist, wir haben aber unsere Füße hier auf der Erde. Wir leben hier in dieser Situation mit all den Herausforderungen, die wir haben. Und in diesen Zeiten, ja, da musst du halt immer denken, mit einer Maske aus dem Haus zu gehen, sonst drehe ich vor dem Laden wieder um, gell? Das sind aber noch die kleinen Herausforderungen. Die Frage ist, auf einmal wird so sichtbar, wie zerbrüchlich das Leben ist. Und um uns herum entstehen wirklich unglaubliche Situationen, mit Menschen in Kontakt zu treten und herauszufinden, wie es ihnen dabei geht. Da ist viel Angst, viel Furcht, viel Nichtwissen. Das Lustige dabei ist, das war vorher eigentlich auch nicht anders. Haben wir denn vorher gewusst, was passiert? Nein. Aber jetzt wird es spür- und sichtbar für die Menschen. Ist es die erste Pandemie? Nein. In all den Jahren gab es immer wieder solche Situationen. Zufällig las ich, dass Isaac Newton zum Beispiel seine ganzen Erfindungen gemacht hat, als er für 2 Jahre im Lockdown war. Damals grassierte die Pest. Und da hat man in London einfach alles geschlossen für 2 Jahre. Also gab es schon mal so Situationen. Und dann hat er das genutzt, auf dem Landgut seiner Eltern zu beobachten, wie Äpfel runterfallen und irgendwie die Gravitationslehre dabei entdeckt. Also bei dieser Muse kann man so manches neu entdecken. Und ich glaube, das ist auch diese Herausforderung, die wir haben, dass wir den Blick auf das richten, was Gott uns gibt und unser Herz, unsere geistlichen Augen in diese Perspektive lenken. Bei ihm, der Unveränderliche ist. Bei ihm können wir auftanken und müssen keine Furcht haben. Das ist die Liebe, die die Furcht austreibt. Wir kennen den Schlüssel, wir kennen diese Dimension. Wir wollen in ihr leben. Lasst mich dafür beten, dass dieses Wort sich in euch entfaltet und ihr es weitergeben könnt, wo immer Menschen begegnen. Herr Jesus, hab Dank dafür, dass wir dich kennengelernt haben und wissen, dass du in einer anderen Dimension bist, als das, was hier in dieser Welt ist. Da geht es viel weiter. Und wir dürfen immer wieder Blicke da tun. Und wir möchten unsere Herzen noch mehr verankern in deiner Gegenwart. Herr, nicht nur einen Gottesdienst, wenn wir ein ordentliches Stück Lobpreis vorgelegt bekommen, wenn wir ein Wort ausgelegt bekommen, sondern in jedem Moment unseres Lebens. Lass unsere Herzen im Himmel sein. Und das, was wir bei dir sehen, spüren und erkennen, dass wir das hinübertragen in diese Welt, in unser Umfeld. Danke, Herr, dass du derselbe bist, gestern, heute und in Ewigkeit. Und daran halten wir fest. Da lassen wir nicht locker. Herr, du hast uns die Türen zum Himmel geöffnet. Und du wirst eines Tages wiederkommen. Und dann werden wir das in der Fülle erleben. Aber bis dahin halten wir fest an dir, weil wir wissen, bei dir sehen wir die wahre Realität. Amen. Ja, wenn man so nach 21 Jahren eine Gemeinde abgibt, also die man auch selber gegründet hat nebenbei, dann ist das schon ein Einschnitt, würde ich sagen. Und dann macht man sich auch durchaus grundlegende Gedanken. Mir ist dann auch irgendwie klar geworden, ich werde wahrscheinlich nicht nochmal 21 Jahre eine Gemeinde leiten, dass ich sowas nochmal machen kann. Also das ist echt einzigartig. Und wenn du so grundlegend über so Dinge nachdenkst, dann fällt dir auf, Mensch, was hast du so alles gemacht? Was bist du alle hinterhergerannt? Welche Aktionen und Projekte? Was zählt denn eigentlich wirklich? Was steckt im Kern? Und das Interessante ist, dass Jesus uns tatsächlich relativ einfache Aufgaben übergeben hat. Er hat uns ein Gebot gegeben und hat uns einen Auftrag gegeben. Gut, man kann sagen, mit ein paar Nuancen, da geht hin in alle Welt oder hingehend in alle Welt, verkündigt das Evangelium, mache zu Jüngern, indem ihr tauft und indem ihr sie lehrt. Gut, ist ein ganzes Package, aber nur eine Sache, überschaubar eigentlich. Manchmal habe ich aber das Gefühl, wir Christen machen es ein bisschen komplizierter. Und manchmal stöhnen und ächzen wir über all das, was wir so alles machen müssen. Und dann frage ich mich manchmal, ob wir da Jesus vielleicht ab und zu missverstehen. Dass es vielleicht gar nicht so kompliziert sein muss. Aber wenn er was sagt, dann hat das natürlich schon Gehalt. Und dieser eine Vers, mit dem ich mich heute mit euch unterhalten möchte, finden wir in Johannes 13, 34. Und da sagt er, wahrscheinlich die meisten von uns können das auch auswendig, so mehr oder weniger. Ich war immer schlecht im Auswendiglernen, bin ich ganz ehrlich. Ich bin froh, dass das alles niedergeschrieben ist, dass ich lesen kann. Und mit Brille geht es dann jetzt auch mittlerweile. Johannes 13, Vers 34 und 35. Da heißt es, ein neues Gebot gebe ich euch, dass ihr einander lieben sollt. Wie ich euch geliebt habe, so sollt auch ihr einander lieben. Daran werden alle erkennen, dass ihr meine Jünger seid, wenn ihr Liebe untereinander habt. Na, so viel Liebe auf einen Haufen, da fühlt man sich doch gleich besser, wenn man nicht ahnen würde, dass da auch eine Herausforderung drin steckt. Das sind so Verse, die man dann auf so einem Fotoposter macht und an die Wand hängt, weil es sich schön liest. Wenn wir es aber hernehmen als das, was Jesus auch tatsächlich gemeint hat, als ein Gebot, als etwas sagt, das gebiete ich euch, das ist für euch die Linie, das ist, was ich von euch erwarte, dann sollten wir genau hingucken, was es bedeutet. Um dann herauszufinden, was tun wir jetzt da damit? Ich muss mir daran gewöhnen, dass da oben ja auch noch welche sitzen. Guten Morgen, herzlich willkommen, schön euch zu sehen. Wir haben keine Empore, ne? Das muss man erstmal dran sich gewöhnen. Ich mag es immer, Menschen, wie schön ist, dass man nicht mehr in die Dose reinpredigt, so in eine Kamera. Obwohl es schön ist, dass ihr sie da zu Hause auch alle dabei seid, aber echte Menschen zu sehen, das ist wunderbar. Dieses Gebot ist tatsächlich gar nicht so neu, obwohl Jesus ja sagt, ein neues Gebot gebe ich euch. Tatsache ist, dass es gar nicht neu ist, sondern nur neu zusammengestellt. Denn das, was wir hier finden, ähnlich wie es heißt, was ist das größte Gebot, ne, wurde da ja gefragt von einem reichen Jüngling. Und dann sagte er, das höchste Gebot ist, du sollst deinen Gott lieben von ganzem Herzen, mit ganzer Seele und mit allem, bei aller deiner Kraft, mit allem, was du bist. Ein Liebesgebot. Das fängt tatsächlich an, das ist ein Zitat aus 5. Mose 6, Vers 4. Das heißt, fängt an mit Höre Israel, Schma Israel, Höre Israel. Das ist das Glaubensbekenntnis der Juden. Wie schön, dass das im Kern steht, Gott zu lieben. Jesus wird schon auch deutlich und sagt, Gott lieben bedeutet auch ihm zu gehorchen. Im Schwäbischen sagen wir, horch jetzt endlich. Gell? Also hörst du zu und tust das auch. Das sind die beiden Kombinationen, aus denen Gehorsam entsteht. Natürlich, wenn wir Gott lieben, dann wird daraus ein gehorsamer Lebensstil. Wir fragen, Herr, was willst du? Nicht nur so generell, sondern in meinem Leben, in meiner Situation. Tatsächlich ist das der Kernschlüssel für Jüngerschaft, für Nachfolge Christi. Gottes Stimme zu hören und danach zu handeln. Oder wie Jesu Mutter Maria auf den Punkt gebracht hat, was er euch sagt, das tut. Knackiger kann man es nicht formulieren, sagte zu den Dienern bei der Hochzeit in Kana. Aber im Prinzip gilt das für uns alle. Was er euch sagt, das tut. Insofern sollten wir uns immer wieder mal gegenseitig fragen, was sagt er denn gerade zu dir? Och, weiß nicht. Hast du ihn denn gefragt? Das Schöne daran ist, Jesus kann sich auch selbst ganz gut verständlich machen. Manchmal gibt uns die Dinge ins Herz und spricht zu uns, fordert uns auf, folge mir nach, tue, was ich dir sage. Und immer dann, wenn wir das tun, erleben wir auch, dass Gott etwas bewegt in unserem Leben. Drei Kennzeichen finden wir hier in diesem neuen Gebot. Also das ist das Schma Israel, als liebe Gott, liebe deinen Nächsten wie dich selbst, übrigens auch nicht neutestamentlich, finden wir in 3. Mose 19, 18 steht das auch schon, liebe den Nächsten wie dich selbst. Aber hier bringt er das noch einmal, sagt, die Liebe, die ihr an mir gesehen habt, wie ich euch geliebt habe, wie ich den Vater liebe, das sei der Maßstab, wie ihr untereinander unterwegs seid. Und daran werden alle, also auch diese Welt, erkennen, dass ihr meine Jünger seid. Spannend, ne? Brauchen gar keine großen Evangelisationskonzepte, einfach das machen. Dann wird sichtbar, dass wir Nachfolger Jesus sind, dass wir zu ihm gehören, seine Jünger sind. Und ich glaube, das sind die drei Aspekte, die unsere Gemeinschaft kennzeichnen muss. Erstens Liebe, da rede ich jetzt nicht von einem Gefühl der Sympathie für jeden. Also schaut euch mal um, da sind Leute, die findet ihr toll sympathisch und andere, die kennt ihr vielleicht gar nicht so gut. Das ist normal, darum geht es nicht. Liebe ist die praktische Antwort auf die Not eines anderen, die mir zur Kenntnis gebracht wird. Oder anders gesagt, ich kann etwas tun, ich kann die Lösung sein, dann bin ich sie auch. Und wenn wir da hörend auf Gott unterwegs sind, dann bringt er die Dinge schon zusammen. Er kann das gut steuern, er hat das im Griff. Und das ist mein Glaube, dass wenn wir anfangen, sagen, hier bin ich, sende mich, wo immer du mich gebrauchen willst, ich bin da. Und wir dann einfach das tun, was er uns sagt. Nicht mehr. Nicht rumhektisieren und nicht wild Aktionen gestalten, sondern einfach das zu tun, was er sagt. Dass dann die Werke Gottes geschehen werden. Liebe, dazu gehört Einheit, das höchste Gut, das wir als Gemeinde haben. Ich sage das immer wieder bei Gemeindeleitungsthemen. Und wie oft kommen wir über die seltsamsten Themen in Uneinheit. Er muss aber immer vorsichtig sein, was man da so sagt. Aber ich denke, manchmal die Farbe des Teppichs, ich meine, oder dürfen das so fließend sein oder besser nicht? Und, ne? Und auf einmal hast du in der Gemeindeleitung so ein riesen Ding am Start, als ob das irgendwelchen Ewigkeitscharakter hätte. Was glaubt ihr? Ihr habt ein wunderschönes Gemeindehaus mit Empore. Aber eins ist klar, all das werden wir nicht mitnehmen in die Ewigkeit, oder? Es gibt nur eines, was wir mitnehmen werden, und jetzt dürft ihr euch wieder gerne umschauen, die Geschwister, die werden da sein. Sollte dann unsere Priorität auch nicht genau darauf sein, dass wir diese Beziehung pflegen und hegen und darauf achten, dass wir gemeinsam unterwegs sind, da wünschte ich mir mehr davon. Und ein drittes, daran wird man zu erkennen, an der Jesus-Ähnlichkeit, dass wir ihm so folgen, wie er uns ein Beispiel gegeben hat. Das ist das, was er tun will in unserem Leben. Nun, Ich frage mich, warum gelingt uns das oft nicht? Und wenn ich uns sage, dann meine ich natürlich nicht einfach nur euch, sondern mich und all die, die ich auch so kenne, mit denen ich unterwegs bin, wo ich merke, wie schnell es passieren kann, dass wir genau an den Punkten, die so zentral sind, scheitern. Warum? Und ich glaube, es ist etwas, wovor Jesus auch ganz oft gewarnt hat. Ich will das kurz nennen, weil es drei Fallen sind, die uns von diesen drei Kernthemen abhalten wollen. Dass wir einander lieben, dass wir eins sind miteinander und dass wir gemeinsam der Jesus-Ähnlichkeit hinterherstreben, dass wir so sind wie er, dass man Jesus in uns sehen kann. Also wir sehen alle unterschiedlich aus, wir werden nachher nicht alle irgendwie gleich aussehen. Aber der Geist Christi, das Wesen Christi wird aus uns herausstrahlen. Ist es nicht herrlich, wenn wir den Jesus in unseren Geschwistern sehen können? Ich schaue Menschen an und wenn ich entdecke, wie sie Jesus folgen, wie sie da unterwegs sind, dann begeistert mich das. Und wenn ich so an manche denke, mir fällt so jemand bei uns in der Gemeinde ein, die Person ist über die Telefonseelsorge bei uns gelandet irgendwie. Behinderter Mensch, arbeitet in so einem Kappmarkt, ne, und kann nicht so viel wie andere. Ne? Dann sagst du, die können ja nichts, ne? Und manchmal sind die Anrufe, die dann so phasenweise stark häufig kommen, auch ein bisschen nervig. Aber wenn ich so zurückschaue, denke ich, ich habe selten jemanden erlebt, der so sehr gehört hat, was man geraten hat oder weitergegeben hat. Und selber, ich glaube, Jesus will das von mir und es dann einfach getan hat. Und da ist sie uns tatsächlich ein ordentliches Stück Vorbild geworden. Wer hätte es gedacht? Man muss nur hinsehen. Wir sind aufgefordert, genau hinzugucken auf die Bäume und Rosen, die da nochmal nachblühen. Seid auch aufmerksam aufeinander. Schaut, was Jesus in eurem Leben tut. Und lasst euch dadurch zur Anbetung Jesu anreizen. Mensch, Jesus, du bist am Werk. Ich weiß nicht, ob ihr dieses Lied auch singt. Das ist gerade so ein Mega-Hit, wo wir über den Promise Keeper singen, den Light in the Darkness, das Licht in der Dunkelheit. Wie heißt das nochmal schön? Waymaker, das gefällt mir noch besser. Ein Wegmacher, da wo kein Weg gibt, Jesus macht einen. Ne? Das ist nicht die Volks- und Raiffeisenbank, er macht den Weg frei. So was haben wir doch vorhin auch gesungen. Gell? Und da heißt es dann in dieser Bridge, er ist am Wirken, auch wenn ich es nicht sehe. Er ist am Wirken, beständig am Wirken, auch wenn ich es nicht wahrnehme. Das ist die Wahrheit. Bloß weil ich etwas nicht sehe, heißt es doch nicht, dass es nicht passiert. Das ist unser Gott. Lasst uns aufeinander Acht haben und es gegenseitig anstacheln, ihm zu folgen. Was kann uns also hindern? Drei Dinge. Und Jesus hat tatsächlich eine Personengruppe herausgestellt, an denen wir lernen können. Er hat uns so ein bisschen gewarnt vor dem Spirit dieser Personengruppe. Er hat es nicht Spirit genannt, er hat es dann Sauerteig genannt. Ne? Ein wenig Sauerteig durchsäuert ja den ganzen Teig. Und er sagte zu seinen Jüngern, hütet euch vor dem Sauerteig der Pharisäer. Die Pharisäer waren irgendwie bei Jesus auf dem Kieker. Ne? Wenn man so die Evangelien durchguckt, die waren beständig im Zielfernrohr und Jesus musste immer wieder da was sagen. Die Pharisäer, für die, die es nicht wissen, war schlicht und einfach eine Frömmigkeitsstilgruppe innerhalb des Judentums. Es gab auch die Sadduzäer, die Essener, es gab verschiedene solche Gruppierungen, so ähnlich wie bei uns. Ne? Wir haben auch verschiedenste Kirchen und Gemeinden. Und wisst ihr, warum ich glaube, dass Jesus besonders auf die Pharisäer, ich möchte nicht sagen losgegangen ist, aber auf sie immer wieder eingegangen ist? Weil ich glaube, dass sie bei dem, was sie geglaubt haben, am nächsten dran waren von dem, was Jesus tatsächlich gelehrt hat. Und deswegen wollte er sie herausfordern und sie nicht so gehen lassen. Er sagt, so wie ihr unterwegs seid, wird es nicht funktionieren. Sie haben das Richtige geglaubt, aber sie haben es nicht getan. Jesus sagte sogar mal, hört auf sie, wenn sie euch lehren, aber folgt nicht ihrem Beispiel. Das ist eine Nummer, oder? Hört auf sie, aber folgt ihr nicht. Was war mit den Pharisäern? Und warum nenne ich das? Weil ich glaube, die Pharisäer sind nicht deswegen im Neuen Testament benannt, damit wir historisch etwas über sie wissen, sondern weil wir an ihnen lernen, nicht so zu werden. Denn auch wir stehen in der Gefahr, pharisäerhaft zu werden. Was heißt es denn, pharisäerhaft zu werden? Ich glaube, das Erste, was wirklich Liebe, Einheit und Jesusähnlichkeit ausbremst, ist es, Recht haben zu wollen. Es ist ja so, ich habe ja auch immer Recht. Na, meine Frau, wir streiten uns darüber, wir haben so eine Postkarte bei uns in der Küche aufgehängt. Wir streiten uns, wer die gekauft hat. Ihr werdet gleich wissen, warum das so lustig ist, sie lacht schon. Da steht nämlich drauf, wenn ich dir jetzt Recht gebe, dann liegen wir ja beide falsch. Deswegen kann keiner Recht geben, oder? Geht nicht. Die habe ich übrigens gekauft. Das muss ich jetzt hier sagen, weil nur ich habe ein Mikrofon. Versteht ihr? Recht haben. Natürlich haben wir in vielem Recht. Wir sind gereift, wir sind gewachsen, wir haben viele Erfahrungen gemacht. Aber wenn wir das anfangen, so zu verdichten, dass ich das Maß letztendlich bin, an dem ich entscheide, was richtig oder falsch ist, dann liegen wir falsch. Und ja, natürlich, je länger wir unterwegs sind, je reifer wir auch werden, wissen wir ja auch mehr, können Dinge besser einschätzen, aber sind vielleicht umso mehr in der Gefahr, uns selbst zum Maß zu machen. Meine Bitte an all diejenigen, die sich als reif sehen, und es sind, bleibt weich in euren Herzen. Bleibt hungrig, bleibt neugierig. Bleibt so wie Paulus, der sagte im Philipperbrief, nicht, dass ich glaube, dass ich es schon erreicht habe, aber ich strecke mich danach aus. Das muss unsere Haltung bleiben. Egal, welchen langen Weg wir schon gegangen sind, was wir alle schon erlebt haben, wir wollen ein weiches Herz behalten. Das Zweite, was schnell passiert, ist, dass wir den Blick für das große Ganze vergessen. Der Deutsche Volksmund hat dafür sogar einen Spruch. Ja. Da sieht man dann vor lauter Bäumen den Wald nicht mehr. Dann, wenn ich, das ist Teil meines Jobs, in Situationen, in Gemeinden reinkomme, versuche zu mediieren oder auch in Beratungssituationen, entdecke ich das oft wieder, dass dann die Themen, um die es geht, im Blick auf das große Ganze eigentlich peripher sind. Und ich am liebsten schütteln möchte, das ist natürlich schwierig, wenn es konfliktär ist, aber am liebsten schütteln möchte, schaut doch mal, worüber ihr euch gerade unterhaltet. Ist das wirklich so wichtig? Wenn man nicht in einem Konflikt drin wäre, können wir sagen, stimmt, hast recht, das ist eigentlich Pillepalle. Aber wenn du natürlich im Konflikt drin bist, dann willst du ihn lösen, dann bist du engagiert, bist du emotional, dann vergisst man das. Lasst uns nicht den Blick fürs große Ganze vergessen. Es geht darum, dass das Reich Gottes sicht- und spürbar wird in dieser Welt. Dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel, so auf Erden. Das ist unser Gebet, das ist unser Ring. Jeder Einzelne von uns trägt seinen Teil dazu bei. Und in diesem Vater unser gibt er uns doch die notwendigen weiteren Bitten dazu. Und eine ist ganz zentral, und vergib uns unsere Schuld. Komma? Ihr könnt's. Sehr schön. Wie auch wir. Habt ihr aber das mal euch überlegt, was Jesus da eigentlich sagt? Ist euch bewusst, dass er seine Vergebung an unsere Vergebungsbereitschaft anhängt? Das ist übrigens nicht nur in diesem Fall so, sondern noch bei diesem Gleichnis des Schuldners genau gleich. Also ich stolpere immer wieder darüber. Und dann denke ich, ich will ein weiches Herz behalten, dass ich niemand Schuld behalte. Ich will nicht meine Vergebung in Gefahr bringen. Vergib mir meine Schuld, wie auch ich vergebe meinen Schuldigern. Das ist unsere Haltung. Da beginnt Liebe. Denn wir alle sind überzeugt, dass wir nicht perfekt sind, oder? Außer dem Pastor natürlich. Er hat kein Mikrofon, er kann kein Dementi geben. Nächste Woche dann. Wir wissen, dass wir nicht perfekt sind, aber wir wundern uns immer wieder aufs Neue, wenn wir uns genau das gegenseitig beweisen. Oder andersrum, wir treten uns auf die Füße. Wir sagen mal was Falsches, wir gucken mal so seltsam, wir vergessen jemand mal die Hand zu geben. Ja, jetzt sowieso nicht, ne? Jetzt, also wir vergessen einem den Ellenbogen entgegenzustrecken. So einen Fall hatte ich in meiner Gemeinde. Jemand, der war so knuffen, so rumgelaufen. Am Ende war es, ich hatte nur an einem Sonntag vergessen, dieser Person mal die Hand zu geben und Guten Morgen zu sagen. Uff, dachte ich. Ja, wir sind schon ein interessanter Haufen, wir Gemeinde. Und deswegen baut Jesus doch genau das ein und sagt, vergebt einander. Das ist der Anfang. Warum? Weil wir es nämlich müssen. Es gibt genug Gelegenheit dazu. Ich liebe Paulus, der in den Ephesern schreibt, Epheser 4, 1 bis 3, da heißt es unter anderem drin, und ertragt einander. Wie viel Realismus Paulus doch einfach auch mal reinbringt in die Sache. Weil das müssen wir zuweilen. Ihr nicht? Ich gucke euch mal an. Ah, leichtes Nicken, danke für das leichte Nicken. Noch ein leichtes Nicken. Ja, Gott hat schon eine sehr interessante Schöpfung. Und wir haben hier einen Ausschnitt davon. Und wir haben diesen Auftrag bekommen, gemeinsam durch dieses Leben zu gehen, für diese Phase. Und er will, dass genau diese Dinge leben in unserer Gemeinschaft. Liebt einander, so wie ich euch geliebt habe. Glaubt ihr nicht, dass Jesus auch manchmal uns ertragen muss? Mit unseren Macken und weiß der Kuckuck für Ideen? Aber er tut's. Er ist immer wieder neu am Start für uns. Und seine Gnade ist immer wieder neu für uns am Start, jeden Morgen und jeden Abend und wann immer du fragst. Warum? Weil er das lebt. Und wir sind seine Nachfolger, die genau das auch umsetzen wollen. Ein drittes, was ich sehe, ist bei den Pharisäern, dass sie, lass es mich mal so sagen, dass sie unbußfertig waren. Nicht in der Lage zu sagen, ich habe falsch gelegen, ich habe dazugelernt. Sie sind nicht in Bewegung geblieben. Und ich glaube, dass das etwas ist, was für uns super wichtig und notwendig ist. Wir dürfen nicht aufhören, beweglich zu bleiben. Ja, ich meine, na, man kommt so ins Alter, Jürgen weiß davon noch nichts, wenn man dann morgens aufsteht und dann fängst du an, freiwillig Gymnastik zu machen, so eine Sache. Ne? Oh, oh. Ich dachte, du hast noch 20 Jahre. Ja, und wir merken, dass wir steifer werden. Ne? Das ist so ein bisschen so ein Teil. Ne? Der Prediger sagt, genießt die Jugend, das Alter ist nicht so schön. Vielleicht hat er das gemeint, ich weiß es nicht. Aber viel wichtiger, dass wir körperlich in Bewegung bleiben, ist, dass wir in unseren Herzen beweglich bleiben. Dass wir wissen, es gibt immer noch etwas für uns zu erobern, immer noch etwas zu erkennen, immer noch etwas zu ergreifen. So wie Paulus, diese Haltung, Philipper 3, Vers 14, ich strecke mich aus. Klingt auch so ein bisschen nach einer Gymnastikübung. Ich strecke mich doch mal aus. Ich bleibe fit, ich bleibe beweglich, ich will das bekommen, was Jesus für mich hat. Lasst uns in Herzen beweglich bleiben. Was hilft uns dabei? Zum Schluss drei Gedanken, die ich euch mitgeben möchte. Damit wir eben mit weichem Herzen unterwegs sind, flexibel, hungrig, neugierig bleiben. Damit wir dranbleiben an diesem großen Ganzen, dieses Liebesgebot gemeinsam umzusetzen. Ich glaube, als allererstes, das kann man im Schwäbischen besonders gut erklären, wir sind ja die Erfinder der Kehrwoche. Das heißt, oder ist das so? Wir haben da immer so Schildelkette, das ging dann immer so. Das gibt es bei uns da in Baden gar nicht so. Schade eigentlich, irgendwie. Aber wenn es ans Kern geht, dass wir ganz fleißig bei uns vor der Haustüre kehren. Wir fangen bei uns an. Oder um es anders zu sagen, wir bleiben demütig. Demut hat nichts damit zu tun, sich klein zu machen. Demut heißt, nicht den Weg der Stolzen zu gehen. Und es gibt zwei Seiten, wo man vom Pferd runterfallen kann. Das eine, dass ich mich zu groß mache und das andere, dass ich mich zu klein mache. Minderwertigkeit ist auch nur eine andere Form von Stolz. Ich, mich, meiner, mir, ich liebe euch alle vier, wird je nachdem dann sichtbar. Nein, wir bleiben auf dem Pferd sitzen und sagen, wir sind, wer wir sind, durch die Gnade Gottes. Und wir wissen, dass wir immer noch zu lernen haben. Wir wissen, dass wir immer noch einen Weg zu gehen haben. Das ist Demut. Und wir üben uns in Demut. Wir lassen uns korrigieren. Und nach 21 Jahren Pastor, und ich muss noch 7 Jahre Co-Pastoring noch dazu hängen, habe ich eins gelernt: Es ist ganz schön schwierig, sich gegenseitig zu korrigieren. Und wenn meine Frau jetzt hier vorne stehen würde, würde sie wahrscheinlich sagen, ja, und dich ist es am allerschwierigsten zu korrigieren. Hat sie immer gesagt, ich verstehe nicht, warum. Also, ich habe es immer gemacht, hat halt ein Weilchen gebraucht, bis ich es eingesehen habe. Auch wenn ich dir jetzt recht gebe. Das ist eine geistliche Disziplin, die wir einüben können und einüben sollten. Ich hinterfrage mich, ich frage Gott, ich kann auch meinen Bruder, meine Schwester fragen, manchmal auch meine eigene Frau, und sie sagt mir dann schon, wie wäre es denn hier oder da? Bleib demütig. Zweitens, wir suchen Gottes Gegenwart an jedem einzelnen Tag. Ja, das darf in der stillen Zeit sein, aber ja, bitte, lasst es uns auch durchgängig am Tag probieren. Vor Jahren habe ich mir antrainiert, und dafür bin ich super dankbar. Wir Charismatiker, wir haben ja einen Vorteil. Ne? Wir lieben ja die Sprachenrede, wir beten dafür, dass wir die bekommen. Und man kann das jederzeit ansetzen. Und ich habe angefangen, immer wenn ich am Laufen bin, in Sprachen zu beten. Mittlerweile stellt sich das von ganz allein ein. Ich bewege mich und auf einmal merke ich, ich habe ein Bedürfnis zu beten. Das kann man lernen, das kann man üben. Das nennt man eine geistliche Übung. Das oder jenes, es ist nicht wichtig, wie ihr es tut. Aber sorgt dafür, dass Gottes Gegenwart jeden Tag in eurem Leben spürbar ist und da ist. Momente, wo ihr euch auf ihn ausrichtet, Momente, wo euer Herz in den Himmel rutscht und er zu euch sprechen kann. Und drittens, das klingt groß, fängt aber klein an, übt euch in tätiger Liebe. Denn das ist das Gebot. Liebet einander. Und wisst ihr was? Das ist gar nicht so schwierig. Bete doch einfach mal, Herr, zeig mir, wo ich Liebe üben kann. Oh, glaub mir, ein gefährliches Gebet. Er macht das. Dir läuft garantiert jemand über den Weg, sagt doch, aber Herr, doch nicht der. Garantiert, der Kollege, der nervt, ne? Die Nachbarin, die immer ihr Schnee bei uns über den Zaun schmeißt oder so Sachen. Gell? Das sind immer die harten Dinge, an denen man übt. Ne? Muss immer ein bisschen mehr Gewicht auflegen. Betet für Gelegenheiten. Der Heilige Geist wird dafür sorgen, dass ihr euch darin üben könnt. Und wenn wir da dranbleiben, dann bleiben wir beweglich in unseren Herzen. Und dann halten wir fest an dieser Vision, die Jesus in unser Herzen gelegt hat, dass wir so einander lieben, dass die Menschen Christus in unserer Gemeinschaft und in uns sehen werden. Was für ein wunderbares Ziel. Da bin ich dabei. Lass mich noch beten. Herr Jesus, hab Dank dafür, dass du uns so geliebt hast und dass du uns so liebst. Du lässt nicht locker bei uns, sondern du folgst uns nach. Herr, hilf jedem Einzelnen von uns, der heute Morgen hier ist oder mit zugeschaut hat, an diesen Punkten zu lernen und das einzubauen ins tägliche Leben. Herr Jesus, hab Dank, dass du uns hilfst. Du hast nicht einfach nur so ein Gebot bei uns platziert, sondern du hilfst es, uns auch umzusetzen. Und dafür danke ich dir. In deinem wunderbaren Namen, Herr Jesus. Amen.